zu Gast bei uns jetzt, Uwe Kaiser vom Vorstadttheater. Hallo Uwe.
Hallo.
Du kommst mit deiner Ausstellung hierher, Lovely Rita, Ordnung muss sein, Knöllchen, Kunst und Couchgespräche. Wie kommt man drauf, eine Ausstellung über Strafzettel zu machen?
Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Beginnt aber in Reutlingen in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends. Da habe ich auch mal beim Radio gearbeitet und eine Kollegin hat, es war eine Rubrik, die hieß Hallo Nachbar, Hallo Nachbare. Und da hat die Knöllchenverteiler aus Reutlingen vorgestellt und kam dann zurück und sagte, hey, die sind ja gar nicht so doof, wie man denkt. Und dann begann es irgendwie auch zu gären bei mir. Ich bin dann später ins Vorstadttheater und da haben wir eine Sache entwickelt. Das sind die Stadtsheriffs von Tübingen, die betrachten, also sind so Großfiguren, und betrachten die Stadtpolitik, den Herrn Palmer und so ein bisschen aus der Sicht der Stadtsheriffs. So ein zwei Auguste im Prinzip und ein Weißclown, der heißt dann Tagblatt bei uns und der muss immer alles positiv korrigieren. Und so ist es irgendwann zusammengekommen, dass ich dachte, man könnte die Figuren einfach mal genau betrachten und mal mit denen direkt reden. Ja, und so ist das entstanden, dass ich mal nachgefragt habe, hey, was macht ihr eigentlich so für Arbeit? Stellt mir das doch mal alles vor.
Also das sind die Personen, die dahinter stecken, aber was fasziniert an dem Thema an sich auch, ne, die... Auch der Strafzettel ist ja schon Grund für viele Emotionen.
Ganz genau. Es ist die Riesenemotion, die in dem Augenblick drinsteckt, wenn ich einen Strafzettel bekomme. Idealerweise ist der Mensch, der mir den ausstellt, gerade noch am Auto und ist bei dieser Tätigkeit. Und im Vorstadttheater beschreiben wir das ganz lustvoll mit Knöllchen in den Scheibenwischer klemmen und dann den Scheibenwischer anheben und fatze lassen. Das ist so eine lustvolle Tätigkeit, die beim anderen sehr zur Aufregung führt. Und ich habe mir manchmal gedacht, wieso reg ich mich eigentlich auf, wenn ich einen Strafzettel bekomme? Das ist so ein, ich habe doch einen Fehler gemacht. Also in 90% der Fälle habe ich echt einen Fehler gemacht und könnte auch einfach sagen, okay, tut mir leid, muss ich bezahlen, ich muss dazu stehen.
Und daraus dann aber eine Ausstellung zu machen, ist ja nochmal ein weiterer Schritt in die Tiefe. Man braucht Material. Was gibt's da denn alles dann?
Da gibt es verschiedene Materialien. Zunächst mal das Knöllchen. Weißt du, was ist? Wenn man mal Fernsehen guckt und beobachtet die Spielfilme und Serien, Tatort, Polizeiruf, unglaublich oft gibt es da Strafzettel. Und die sind immer irgendwie am Aufschreiben. Das ist also wirklich ein deutsches Kernthema, was auch als Narrativ immer verwendet wird. Und diese Knöllchen werden dann genommen, zerknüllt, ja, und dann weggeworfen oder zerrissen. Oder in irgendeiner Form regt man sich drüber auf und macht auch was damit. Und ich, dieses was draus machen, war mir wichtig. Und ich habe die Knöllchen tatsächlich, man kann die im Vorstadttheater schreddern, ja, man kann die zerknüllen oder zerschnipseln. In einem weiteren Gang ist dann eben, da werden die dann riesig groß, also ich habe die mit LKW-Plan 2x2 Meter und die werden dann kunstvoll angeordnet, die Knöllchen, oder aber es hängen Riesenknöllchen von 1934, das hängt eins im Rathaus auf 2 Meter auf 3 Meter, und so kann man die Knöllchen eigentlich in Form bringen, als Mobile an die Wand, so als Hütchen, als Schiffchen, man kann ganz viel mit basteln und das hat dann was Meditatives auch, wo das Knöllchen einfach verändert und es verliert komplett die Wut. Und das Beste ist, eine Kollegin nimmt die Knöllchen, immer eine frühere Kollegin, und testet den Lippenstift damit. Die schickt mir dann immer Knöllchen, wo sie praktisch so einen Lippenstift drauf hat. Und wenn das Knöllchen dann diesen Kussmund drauf hat, ist es was völlig anderes als dieses Knöllchen, was nur die 35 € Strafe oder was trägt.
Da braucht man aber viele Knöllchen, wenn man regelmäßig Lippenstift nimmt.
Ja, also sie hat schon mehrere, also ich habe sie angerufen, ob sie eine neue hat, sagt sie, ja, jetzt gerade eine Weile nicht, weil sie woanders arbeitet, wo sie besser parken kann. 2 Tage später sagt sie, du, ich muss jetzt doch, ich kann dir wieder eins schicken, ganz aktuell.
Und diese im Fernsehen, diese Knöllchen, weil der Tatortkommissar, der gilt ja als quasi das Gegenteil fast schon, ne, zum Politesse oder zum Ordnungsdienst, aber das kommt trotzdem regelmäßig da zusammen drin vor.
Die werden ja oft auch aufgeschrieben. Also wenn die Tatortkommissare werden öfter mal aufgeschrieben und ärgern sich dann nicht genauso drüber wie der Bürger. Also da nimmt der Kommissar dann immer, um näher beim Bürger zu sein, diese Position ein. Es soll ja auch ja nicht belehrend sein, Tatort wäre ganz furchtbar. Und deswegen ist es total interessant und die werden da immer dargestellt als die Bösen, die aufschreiben und dann irgendwie den Tatort zahlt ja dann jeder Staat.
Was hast du herausgefunden über die Kulturgeschichte des Knöllchens, wenn du da ins Jahr 1934 zurückgehst?
Das ist der Klassiker in Tübingen. Man regt sich heute über das Radfahren, oder viele regen sich über Radfahrer auf. Ich fahre ja auch gern Fahrrad in der Stadt. Das war 1934 in der Kirchgasse, ist einer mit dem Fahrrad gefahren und wurde angehalten und musste dann ein Knöllchen zahlen, 2 Reichsmark Strafe, wahlweise 1 Tag Haft.
Boah, in Knast.
Ja, wenn er die 2 Reichsmark nicht gezahlt hätte, aber er hat gezahlt.
Und also, was, Also war das da auch schon Fußgängerzone oder warum durfte man da nicht Fahrrad fahren?
Das war Fußgängerzone wahrscheinlich, ja, da durfte man nicht Radfahren.
Also Gesetze, die es schon 1934 unter Nazis gelten heute noch.
Ja, sozusagen. Also das hat sie, genau, wahrscheinlich galten die auch schon vor den Nazis.
Wie hast du denn quasi das Konzept, die ganze Ausstellung, wie ist die aufgebaut?
Das sind vier, also im Rathaus ist im Rathausfoyer eine Kurzdarstellung jeder einzelnen Station. Man kommt ins Vorstadttheater rein, da ist so ein Eingangsbereich und da rät Rita von Lovely Rita erstmal den Dampf abzulassen. Das heißt, man kann die Knöllchen, wie eben beschrieben, schreddern, schnipseln oder knüllen. Und dann muss man bei uns durch eine Türe gehen. Es ist ein sehr kleines Theater, hat nur 60 Sitzplätze. Und dann steht man so zwischen Sitzplätzen und der Wand. Und an dieser Wand hängen dann ganz viele Miniaturen. Die sind 10 auf 10 Zentimeter groß, also wenn man die Handflächen gerade so nimmt. Und muss dann genau direkt davor stehen und guckt sich die an. Und da sind dann eben Fotos drauf aus Tübingen, aus Aix-en-Provence, aus Perugia, mit Originalbeschimpfungen, die die Stadtsheriffs hören mussten. Also was man zu denen gesagt hat. Die habe ich die sammeln lassen und die haben es mir gesagt. Das heißt, man ist einfach konfrontiert mit der Situation, hui, ich werde ja selbst beschimpft, ja, und um da reinzufühlen. Das nächste ist dann, dass ein Video läuft, Interview mit dem Herrn Kopp, Wolfgang Kopp aus Tübingen, ein unglaublich sympathischer Knöllchenverteiler, mit dem man gut reden kann und es auch Spaß macht, wenn man mit dem auf Streife ist in Tübingen. Man erfährt viel über seine Berufsmotivation und was er auch noch so in der Freizeit macht. Das ist alles sehr spannend. Und dann gibt's natürlich ein paar klassische Knöllchen, wie diese aussehen, aus Australien, England und auch Tübinger natürlich. Und dann kommt eine nächste Station, das sind dann die Vorbilder. Wie gehen unsere sportlichen Vorbilder oder auch andere Vorbilder um in der Situation, sie kriegen ein Knöllchen. Was sagen die da, wie reagieren die da? Da habe ich einfach Pressemeldungen gesammelt und man kann die Pressemeldung durchlesen und es ist auch eine ganz kleine Miniatur dazu, eine Szene gestellt, wo man sehen kann, was da passiert. Und dann kommt der Bereich, wo man die Knöllchen ganz hinter sich lassen kann und da ist dann Lovely Rita, ein Sofa, wo man drauf sitzen kann. Günter Schneidewind erklärt in dem Video, was es mit Lovely Rita auf sich hat und dem Sgt. Pepper Album der Beatles. Man kann sich auf das Sofa setzen, kann gemütlich eine Tasse Kaffee trinken oder einen Tee, meistens bin ich ja da, und mit mir quatschen über Ordnungen, Knöllchen und seine eigene Erfahrung damit.
Ja, wer war die Lovely Rita? Ein Lied von Beatles, ja, aber die gab es wirklich.
Die gab es wirklich, das war Meta Davis, die hat Paul McCartney aufgeschrieben und der hat sich furchtbar darüber aufgeregt, natürlich, wie die meisten Leute, wenn sie Knöllchen kriegen. Und da wollte er, so sagt es Günter Schneidewind, einen Hass-Song schreiben. Und irgendwie hat er gedacht, ein Hass-Song kommt natürlich nicht so besonders gut. Und er hat eine Liebesgeschichte draus gemacht, eine leicht ironische Liebesgeschichte. Und da gibt es auch mal diese Textzeile, Sitting on a sofa with a sister or two. Und diese Sofa-Situation stelle ich auf der Bühne dar. Und da kann man sich einfach hinsitzen und deswegen Knöllchen, Kunst und Couchgespräche. Weil das Sofa wurde dann eben über dieses Lied zum wesentlichen Element der Ausstellung, man muss reden miteinander. Ja, also da saß bei der Vernissage auch der Herr Kopp. Und ich habe mich mit dem unterhalten, da saß die Frau Arbogast und hat dann mit Knöllchen ins Publikum geworfen, das war sehr charmant. Und dieses Sofa ist einfach Kern der Geschichte, dass man in Dialog kommt.
Und auch als Ventil so ein bisschen, oder ist das eher dann der Anfang?
Wo ich habe auch ein Aufnahmegerät da und wer mag, kann dann auch selber einfach was drüber sagen. Also nur ein Tonaufnahmegerät, wird nicht gefilmt dabei und dann, wer weiß, wenn da einiges zustande käme, dann kann man ja mal noch was Schönes zusammenschneiden dadurch.
Dann könnte es noch eine Fortsetzung geben oder auch was für hier, ja?
Genau, also es wird auf jeden Fall, ich habe auch viele Interviews gemacht mit den Stadtsheriffs, da gibt es einige. Inzwischen, ja, ich war zweimal in Frankreich, ich war in der Schweiz und in Heilbronn und in Tübingen unterwegs. Da sind einige Interviews entstanden schon.
Waren die alle so zuvorkommend wie der Herr Kopp oder wie haben die reagiert, als du da, wenn du mit denen Kontakt aufnimmst?
Es ist echt spannend. Also die Franzosen, also in Aix, haben erstmal gedacht, also die haben über das Kulturamt, die mich super unterstützt haben bei der ganzen Aktion in Tübingen, also wirklich ganz toll. Die haben alle Kontakte hergestellt und haben dann gesagt, ja, die Franzosen sagen jetzt gerade, sie haben ein wenig Angst, dass wenn wir das jetzt so darstellen, dass sie nachher als die Lockeren darstellen, die keine Ordnung halten und in Tübingen werden die alle ganz streng. Und die Geschichte ist natürlich genau umgekehrt, ja? Dass die in Tübingen eher mit Augenmaß vorgehen und die in Aix-en-Provence relativ streng und in Béziers, ein paar hundert Kilometer weiter, da sind die aber richtig gnadenlos. Also deswegen meine Erfahrung bei zwei Städten in Deutschland, zwei in Frankreich, also da steht es 2-0 für Deutschland mit Augenmaß.
Echt, ja? Ja. Und wer bestimmt das dann? Haben die selber Entscheidungsspielraum?
Ja, die haben einen Ermessensspielraum, ob sie ein Knöllchen ausstellen oder nicht. Und es gab auch mal bei dem Rundgang in Heilbronn die Situation, dass es ging um zwei Parkzonen. Parkzone A war voll und Parkzone B hat erst Platz. Und dann hat der Stadtsheriff uns erklärt, ich lasse jetzt die Leute aus A einfach in B parken, weil die haben ein Problem und da hat es Platz. Kommt eine Frau aus ihrem Laden rausgeschossen und sagt, das ist eine riesen Sauerei, warum die jetzt hier parken dürfen. Und der kriegt jetzt ein Knöllchen, sagt er. Es ist mein Ermessensspielraum und der kriegt jetzt kein Knöllchen. Also sagt, ich habe gedacht, ich ziehe jetzt aus Kroatien nach Deutschland, da ist keiner mehr korrupt. Und hat den wirklich rund gemacht. Die Presse war dabei. Und er musste dann sich wirklich wehren, warum er jetzt kein Knöllchen ausstellt.
Aber er hat es dann auch
er hat's durchgezogen
ja. Und nicht kein Knöllchen auf Kommando sozusagen.
Nee, genau.
Und in Frankreich, warum sind die da so viel härter oder woran hat man das da gemerkt?
Es ist ein bisschen schwierig jetzt so, da ist so ganz gründlich, nicht. Es ist ja sehr holzschnittartig jetzt. Es ist so, dass in Béziers zumindest diese Karrieren andere sind als bei uns. Das heißt, da kommen viele aus dem Militär, in Béziers auch aus der Fremdenlegion, die dann eben weiter arbeiten können da und die sind einfach ein bisschen anders drauf, sage ich jetzt mal. Als jetzt jemand, der bei uns einen Beruf erlernt hat, wie der Herr Kopp, der hat Design gemacht, also der kommt aus einer ganz anderen beruflichen Richtung, hat bei Pausa gearbeitet in Mössing. Und das heißt, der hat auch ein bisschen eine andere Vorstellung von Recht und Ordnung, sage ich jetzt mal, als den in Frankreich und wie ich was durchsetze. Der setzt mehr auf Reden.
Und der militärische Hintergrund, der sagt halt, ja, Regel
so und so. Befolgen.
Und dann?
Ja, also da war sogar eine Situation, dass es gab zwei Parkzonen, eine blaue Zone, wo man die Parkscheibe reinlegen musste und der darauffolgende Zone musste man bezahlen. Und jetzt hat eben einer geparkt in der blauen Zone und hatte ein Ticket gezogen, ja, und hat sogar bezahlt unnötigerweise. Und der hat noch eine Strafe bekommen, das habe ich überhaupt nicht verstanden, obwohl der gezahlt hat, den hätte ich mal zahlen müssen. Und darauf musste er nochmal 15 Euro Strafe bezahlen.
Weil er die Parkscheibe vergessen hatte dann.
Ja, weil er einfach das Falsche gemacht hatte, aber er hat doch gezahlt. Und da habe ich gedacht, da wäre ein bisschen Augenmaß gar nicht schlecht gewesen.
Da bist du mitgelaufen, das hast du direkt live mitgekriegt.
Live, das habe ich mitgekriegt und da habe ich echt gedacht, und da habe ich gesagt, ja, aber ihr hättet den doch jetzt, der hat doch gezahlt. Und er sagt, nee, das war falsch, haben die mir erklärt. Und dann, okay.
Und die haben dir das aber, du bist da mitgelaufen, die haben dir alles so
ja.
Auch plastisch erzählt, Geschichten aus ihrem Alltag auch, ja. Wie unterscheiden sich die Beschimpfungen, wenn du da auch einen besonderen Augenmerk drauf
hast? Die sind nahezu deckungsgleich, wobei in der Schweiz man dann schon öfter mal als Hitler bezeichnet wird. Da ist einer der Polizisten ist Deutscher, das ist auch der Deutsche und das wissen die auch. Und dann wird er schon mal als Gestapo-Methoden und Hitler hätte es auch nicht anders gemacht. Der kriegt dann schon echte Nazi-Beschimpfungen auch mal zu hören.
Ist sowas nicht dann fast schon Straftatbestand? Also selber eine Ordnungswidrigkeit, wenn man so mit solchen Beleidigungen oder überhaupt Beleidigungen?
Ja, also das ist klar, die Sachen sind dann teilweise auch, werden zur Anzeige gebracht, also wenn es ganz extrem ist. Meistens versuchen sie zu deeskalieren, aber es gibt auch wirklich heftige Beleidigungen und ich finde, die müssen schon was aushalten. Zumal es auch jetzt, das war jetzt in Tübingen weniger, aber in Heilbronn, dass es da auch jetzt Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Also in Heilbronn gibt es sehr viele Türken und die sagen, man steht dann da und schreibt einen auf und dann stehen dann viele drumherum und es wird alles gleich gefilmt, ja. Und soll im Internet kommen, dann sagt er, da muss man sich natürlich wirklich ganz, ganz extrem vorsichtig verhalten und darf dann ja nicht auch ausfällig werden, selber. Darf man ja eh nicht, ist ja keine Frage, wäre genauso falsch. Also die müssen sehr cool bleiben und ja und dann ein bisschen wirklich darauf achten, dass sie auch ihre eigene Wortwahl sich im Griff haben. Aber die Menschen sind überall, also es gibt immer welche, die in allen Berufen, ja, gibt es solche und solche, ist ja klar.
Und Ausbildungsberuf ist es nicht, oder?
Noch nicht. Soll aber jetzt einer werden, das ist ganz spannend und ich fände es auch ganz gut. Aber in Tübingen gibt es extrem viele Fortbildungen, das habe ich recherchiert. Und also Verhaltenstraining und sowas, die kriegen ganz viele Maßnahmen, die sie auch wahrnehmen und machen können.
Und was hast du alles für Sprüche gehört? Kannst du ein paar wiedergeben, die zu hören?
Also ich fand, mein persönliches Highlight, was ich besonders schlimm finde, weil es unter der Gürtellinie ist, ist etwa das, dass ein Vater mit Kind unterwegs ist und das Kind fragt den Vater, ist das ein guter Beruf? Und der Vater sagt dann zu seinem Kind, nee, lern lieber was Gescheites, so sinngemäß, dass du das nicht machen musst. Oft gibt es natürlich die Hure, ist der Klassiker, ja. Oder ich schneide dir die Eier ab und stecke sie deiner Frau. Also wirklich ganz, ganz schreckliche Dinge. Oder eine Sache, die verbürgt ist von Gunter Gabriel, dem verstorbenen Sänger, der zu einer Poetesse sagte, dir sitzt wohl die Spirale quer. Also solche...
Sexismus ist dann auch gerne mit dabei. Sexismus ist
ein klassisches Thema. Es gibt auch Aufkleber, die habe ich auch gesammelt. Die sind jetzt nicht in der Ausstellung hier. Die waren letztes Jahr in Heilbronn. Da habe ich so eine Autoscheibe beklebt. Da steht drauf, fick dich, Zettelpuppe. Kann man im Internet bestellen für 1 Euro. Und lauter ähnliche Aufkleber. Und das gibt es in Tübingen weniger zu sehen. Aber in Heilbronn, an der Berufsschule, haben das schon manche drauf, haben die erzählt.
Was ist denn die offizielle Bezeichnung? Stadtscheriff nicht, aber Politesse passt ja auch nicht wirklich, oder?
Das sind Angestellte im Vollzugsdienst, Vollzugsbedienstete.
Vollzugsdienst heißt auch, dass die, können die dann auch im Gefängnis arbeiten?
Oder ist nee, das ist das, das Vollzug heißt ja nur, dass man was vollzieht. Es gibt Strafvollzug, ja, und eben diesen im Straßenverkehrsamt, dann gibt es eben diese Abteilung, die diese Dienste macht.
Und die sind angestellt bei der Stadt Tübingen? Ja,
die Stadt ist da direkt, da gibt es auch nichts drüber.
Aber die Straßenverkehrsordnung gilt, also ist da, oder gibt es dann auch städtische, rein städtische Regeln oder ist das dann?
Das weiß ich jetzt nicht mal, ob es rein städtische Regeln gibt, aber es gibt ja so den ruhenden Verkehr und den fließenden Verkehr. Ganz grob ist die Polizei eher für den fließenden Verkehr zuständig, wobei Geschwindigkeitskontrollen und sowas, das machen ja auch dann diese Behörde.
Das machen die auch?
Genau, machen die auch.
Das hast du aber außen vor gelassen, oder?
Bin ich am Überlegen, ich sammle schon Fotos von Leuten, die zu schnell gefahren sind und versuche mal einfach so was zu machen, wie sieht dich der Staat oder wie sieht dich die Behörde, ja? Was für Fotos hat die Behörde von dir? Und dann eine schöne Collage zu machen, aber die ist eine miese Qualität, das ist klar. Ich habe da viele Interviews gemacht und die haben mir auch erzählt, wie es ist jetzt, wohin zu kommen und zu recherchieren, wer war am Steuer. Und dann wird die Tür schnell so, man wird rausgedrängt in den Flur und jetzt sagt die Frau, ja, ich war da, aber mein Mann ist gerade da, Sie dürfen es nicht sagen, sagt er, die zweite Person sieht man nicht auf dem Bild. Ja, aber wenn er weiß, wo das war, dann weiß er, wer da dabei war. Also die erleben auch sehr witzige Geschichten.
Die noch auch eine Erweiterung und Verlängerung erweitert.
Es geht auch um Schmutz oder sowas, wenn jetzt zum Beispiel jemand Sachen fallen lässt oder sowas. Also da können wir auch noch Installationen machen, was da alles so rumliegt und was dann kosten würde. Da ist noch viel Spielraum.
Aber alles im Bereich der quasi Übertretung von Regeln, alles was mit Ordnung oder so auch zu tun hat, das fasziniert dich, ja?
Ich komme vom Menschlichen her. Also der Ansatzpunkt ist der, was geschieht mit diesen Menschen, wie wird er beschimpft und was passiert mit den Menschen in der Kommunikation. Das ist mir wichtiger. Ich selber bin jetzt kein ordentlicher Mensch, gebe ich gerne zu. Und lasse da auch mal gern 5 Grad sein. Aber das, was passiert mit den Menschen, ich kann es nicht haben, wenn sich Menschen furchtbar beschimpfen und beleidigen. Das war, glaube ich, der Ansatz und das Knöllchen natürlich, der Auslöser.
Und da geht es dann aber durch die Decke. Und dass die Regeln jetzt nicht befolgt werden oder befolgt werden und ein bisschen was Anarchistisches oder was Rebellisches da drin zu sehen, so weit geht es dann aber auch nicht.
Ich habe lang selber was Rebellisches darin gesehen, wenn ich als Student mein Knöllchen vom Herrn Fröhlich damals noch bekommen habe. Deswegen heißt meine Figur im Vorstadttheater auch Herr Traurig. Es kamen auch schon Leute, die gesagt haben, sag mal, das soll doch an den Herrn Fröhlich erinnern. Ja, sage ich, genau. Aber das Rebellische ging mir irgendwie verloren, weil ich jetzt den Sinn nicht mehr sehe in der Rebellion. Nachdem ich die Menschen jetzt kenne und manche dabei echt nett finde, richtig nett, und weiß auch, welche beruflichen Werdegänge dazu führen, um sowas, so einen Beruf auszuüben. Da ging mir die Rebellion leider verloren. Aber ich habe es dann gedreht, dass wir es in Heilbronn gemacht haben. Da gab es geführte Stadtrundgänge und da wurde diskutiert. Und dann kam es raus, dass Bürger verstanden haben, warum da diese Regelung ist. Im umgekehrten Fall aber auch Bürger klar machen konnten, dieses Schild an dieser Stelle ist echt Schwachsinn. Und es kam weg. Also das ist sowas, wo ich dann lieber statt zu rebellieren eine Lösung herbeiführe.
Und Verständnis für die Leute, die in den, Wegelagerei oder dann unterstellen, die Stadt füllt nur ihr Säckel, wo sie an anderer Stelle sparen sollten, gibt's da?
Naja, ich habe hier lange meine eigene Position mit dem Wegelager. Also was Sie mir klar gemacht haben, ist, dass es auch darum geht, dass eine Fluktuation da sein muss beim Falschparken zum Beispiel und dass die Leute einfach nur eine gewisse Zeit da parken sollen und wegkommen, damit andere da wieder halten können. Dass einfach der Verkehr im Fluss bleiben muss und dass es nicht, wenn man 5 Tage ein Auto irgendwo abstellt, dass es natürlich, also wenn es viele machen, dann gibt es in der Stadt einfach keine Dynamik und weniger Bewegung. Das konnte ich dann schon nachvollziehen. Und dann ist ja auch so, wir hatten eine Situation, als wir, unsere Ausstellung soll ja möglichst barrierefrei sein. Wir haben eine Rampe angeliefert bekommen, eine mobile. Und die Lieferer sagt, oh, ich kann jetzt da nicht halten, es ist Feuerwehrzone, wir müssen woanders die Rampe tragen, weil die sind gerade in der Straße. Er wusste nicht, worum es geht. Da habe ich gesagt, jetzt gehen wir doch einfach mal zu dem Herrn hin und fragen den, ob wir die Rampe kurz ausladen dürfen. Ah, nee, die sei ja ganz scharf in Tübingen. Da habe ich gesagt, jetzt reden wir dann noch mal mit dem, ich kannte den auch zufällig. Und dann sagte der, ist doch gar kein Problem, wenn Sie das Ding in einer Minute draußen haben, dann können Sie da geschwind halten. Ich bin ja auch da. Ja, und hat uns sogar noch dann praktisch beobachtet und damit nichts passiert und alles gut geht. Also man muss einfach reden, dann kann man wirklich was erreichen.
Auf die zugehen. Aber in Tübingen hat ja schon den Ruf auch wirklich sehr rigide zu sein. Oder es gibt immer regelmäßig Leserbriefe, Leute von auswärts sagen, ja, mit dem Auto kann man hier gar nicht herkommen, weil keine Parkplätze und immer Knöllchen.
Tübingen, da was dran? Ist schwierig. Tübingen ist schwierig zum Parken. Jetzt, wo das Dings Parkhaus, Nonnenparkhaus zu ist und ich komme immer aus Heilbronn, das ist mit dem Zug die doppelte Dauer. Ja, brauche ich doppelt so lange. Trotz A8. Und das stimmt. Tübingen ist nicht so leicht zu parken. Gebe ich gerne zu. Ja, muss ich halt länger suchen.
Aber das rechtfertigt nicht, dann irgendwo hinzustellen.
Doch, ja? Das rechtfertigt ist, habe ich ein Knöllchen krieg, habe ich es verdient. Ganz einfach.
Und nimmt man das manchmal auch einfach billigend in Kauf? Oder
ja, zumal bei uns die Knöllchen in Deutschland ja echt günstig sind. Also ein Behindertenparkplatz kostet 35 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Das kostet überall 100 Euro oder in der Schweiz 100 Franken mehr. Und es wird sofort abgeschleppt. Und da gibt es null Toleranz.
Und hier wird nicht abgeschleppt?
Wird auch abgeschleppt, aber man guckt erstmal, das ist ja das Interessante, die versuchen ja auch erstmal zu gucken, den Halter erstmal oder den Fahrer zu ermitteln, um ihm dann zu sagen, er soll wegfahren. Das ist in der Tat so. Also nicht alle, aber der Herr Kopp, mit dem ich unterwegs war, sagt, ich gucke erstmal, ob ich den Menschen kriege, und dann lösen wir das, dann gibt es ein Knöllchen, aber wird nicht abgeschleppt. Und in der Schweiz oder so oder in Frankreich rufen sogar die Nachbarn an und sagen, hier steht einer auf dem Behindertenparkplatz, kommt mal gleich vorbei und bringt einen Abschlepper mit.
Und wie kriegt er da raus, wer das ist? Sucht er dann in die Umgebung ab oder kann der, aber über die Nummer kriegt er das auch nicht?
Nee, das wäre aufwendig, aber es ist ja so, dass zum Beispiel gerade im Vorstadttheater sind die Parkplätze so mit Feuerwehrzufahrt, die sind in der Regel dann dem Laden einkaufen. Und dann geht er kurz in den Laden und fragt und sagt Bescheid und dann kommen die raus und fahren gleich weg, unter Umständen sogar ohne Knöllchen, also je nachdem wie die miteinander umgehen. Er sagt auch, dass sich viele Verkehrssituationen lösen, wenn er nur auftritt, wenn er kommt mit seiner Uniform, sagt er, deswegen ist die Uniform wichtig, und die sehen die Uniform, dann lösen sich ganz viele Situationen von alleine. Dann fahren die Autos weg und allein die Präsenz, sagt er, löst es schon.
Dann muss er gar nichts mehr sagen und dann guckt er auch weg, wenn dann davor vielleicht was anderes war. Was sind das denn? Was haben die denn an hier?
Die haben eine ganz normale Uniform an, so Hose, blaue Hemden, ja, und mit Stadtwappen drauf. Und Polizeibehörde steht dann auf der Weste. Im Sommer dürfen sie natürlich auch, es gibt, glaube ich, kurze Hosen, aber die tragen sie nicht, was ich persönlich verstehen kann.
Warum?
Das ist mehr am Strand von Malibu wahrscheinlich so, dass das bei Polizisten toleriert wird. Ich glaube, hier geht es zum kompletten Anziehen und für viele ist es vielleicht auch schwierig, dass sie Angst haben, Autorität zu verlieren. Ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt nicht erfragt, das müsste man erfragen. Aber ich weiß, dass es kurze Hosen gibt, aber die keiner trägt. Bei dem Wetter.
Oh, noch mehr Respekt. Aber Polizeibehörde steht drauf, aber das ist definitiv keine
Doch, Polizei. Das heißt Polizei, das ist die untere Polizeibehörde und da ist dann die Frau Abergast oder die neu zu wählende. Und der Herr Palmer schlussendlich sind da tatsächlich die Chefs. Ich habe am Wochenende mit einem vom Innenministerium gesprochen, der hat gesagt, in der Tat, wir haben da null zu sagen, das macht wirklich die Stadt oder die Kommune jeweils.
Und weißt du, wie viel da rüberkommt im Jahr?
Habe ich jetzt nicht recherchiert, war mir inzwischen egal. Kann man aber nachfragen, ist ja jedes Jahr im Etat drin.
Und was damit, ist es denn gezielt ausgewiesen auch, was damit passiert oder geht es in den allgemeinen Etat?
Ich vermute mal, es geht in den allgemeinen Etat und ist jetzt nicht irgendwie für Kirchenfenster, ne, oder für irgendwie städtische Dinge, weiß ich nicht. Also müssen wir nachfragen, ist mal interessant weiter zu recherchieren. Ich würde auch eh gern einige Dinge vielleicht mit der empirischen Kulturwissenschaft nochmal da verknüpfen. Das ist jetzt in Heilbronn, gibt es das nicht. Ja? Das wäre mal spannend, da ein Projekt vielleicht aufzulegen, ob man nicht mal das Ganze auf der Ebene nochmal ein bisschen wertiger machen kann auch.
Lovely Rita, Ordnung muss sein. Knöllchen, Kunst und Couchgespräche, die Ausstellung im Vorstadttheater. Wann ist offen?
Samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Ich bin auch immer abends da, also nicht jeden Samstag, ein paar Mal habe ich noch andere Dinge zu tun, da ist aber immer jemand da. In der Regel bin ich aber Samstagabends dann auch da. Wer da vorbeikommen möchte, da gibt es dann noch ein Glas Rotwein und man kann ganz entspannt über, oder nicht Rotwein, Rosé aus Südfrankreich natürlich, aus Aix, und da kann man entspannt über Knöllchen reden und das Thema Ordnung, wer mag.
Vorstadttheater ist im Loretto-Viertel, Katharinenstraße Nummer
29.
29. Da gibt es das zu sehen und auch zu hören. Die Lovely Rita liegt auf. Kannst du es noch hören?
Ich kann es noch hören, obwohl es mein Weckton ist auch.
Echt? Jeden Morgen weckt dich Lirita?
Immer in der Ausstellungsphase, wenn ich so die 3 Monate oder wo es die heiße Phase ist, höre ich das. Aber dann natürlich, wenn der 16. September, wenn es rum ist, dann gibt es wieder was anderes.
Es hat angefangen in den 90er Jahren, als du Radiomoderator warst. Ja? Was hast du da als hier im Medium Radio, was hast du für Radio gemacht?
Naja, ich habe das Theologiestudium abgebrochen, dachte, Pfarrer will ich doch nicht werden. Weil man muss berufen sein, um Pfarrer zu werden. Aber ich dachte, irgendwie der Beruf hat mich nie erreicht. Aber Radio wollte ich ja schon immer machen. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es halt noch kein Privatradio. Das heißt, es gab nur den SWR und der Weg war sehr weit, um da hinzukommen. Und dann habe ich dann ein Praktikum gemacht bei der Evangelischen Rundfunkagentur. Und dann ging ich hier nach Reutlingen zu RTL Radio und ja, dann von der Pike auf, vom Praktikant bis zum Studioleiter anschließend. Und tolles Medium, hat mir riesen Spaß gemacht. Also Radio machen ist einfach, finde ich, eine wirklich, wirklich tolle Sache. Und bis heute mache ich jetzt noch so Radio-Workshops nebenberuflich und mache das dann in Stuttgart bei eurem Partnerradio, sage ich jetzt mal, beim Freien Radio für Stuttgart, und finde gerade auch das nicht kommerzielle Radio ein super Medium.
Ja, was machst du da? Was bietest du für Workshops?
Ich arbeite im Bereich Inklusion und mache da Menschen mit verschiedensten Handicaps, mache ich Radiosendungen, Menschen, Blinde und Sehbehinderte, aber auch viel mit einer geistigen Einschränkung. Und da machen wir Radiosendungen, die wir vorbereiten, Interviews über das Thema Inklusion und bauen gerade eine Redaktion in Heilbronn auf bei den offenen Hilfen. Da gibt es ein Printmagazin, das heißt Ohallo, das erscheint im Herbst erstmals. Und jetzt gibt es auch eine Radioredaktion gegründet werden, die auch Ohallo heißt. Und dass wir dann regelmäßig Radiosendungen machen. Und ein Klassiker, den es auch lange, glaube ich, euch gab, über die Diakonie, Radio-Workshops für FSJler. Das liefen hier einige Jahre. Ganz früher, vor 10 Jahren, habe ich das hier auch mal gemacht.
Genau, mit den verschiedenen Trägern, Internationalbund oder Diakonie. Genau. Ja. Und mit Behinderten aus Heilbronn gehst du dann nach Stuttgart? Oder hast du auch Leute aus Stuttgart? Oder ist das schon dann?
Das ist eine Gruppe aus Heilbronn oder immer verschiedene Leute. Und wir machen dann Interviews und versuchen da tatsächlich auch, auch mal die Grenze ein bisschen zu sprengen. Also jetzt zum Beispiel mit dem Innenminister ein Interview zu machen und sowas machen wir dann auch tatsächlich. Weil ich wichtig finde, ich connecte gerne Menschen. So wie ich jetzt mit den Stadtsheriffs mache, möchte ich es eben auf allen Ebenen. Deswegen ist, glaube ich, gerade Radio und Interview ein tolles Medium, um Leute in Dialog zu bringen. Und wenn ein Mensch ein Handicap hat, ist er ja oft auch im Dialog schon ein bisschen defensiver. Und ich finde es gut, im Radio sieht man die Menschen nicht. Man merkt auch gar nicht, dass die ein Handicap haben. Woher auch, ja. Und dann finde ich, ist auch eine Augenhöhe hergestellt. Und dann ist es einfach ein Journalist und man muss dann gar nicht sagen, der Journalist hat nur ein Bein, ja, oder sieht nichts, weil das auch gar nichts zur Sache tut. Und deswegen ist Radio ein richtig geniales Medium.
Die kommen mit auch dann zur Live-Sendung?
Die kommen mit zur Live-Sendung und wir haben dann aber jemanden, der uns die Sendung fährt. Soweit sind wir jetzt noch nicht, dass wir die Technik dort machen können. Und dann machen wir Live-Sendung eine Stunde und teilweise eben auch mit sehr spektakulärer Musik dann.
Ja, was kommt da?
Da kommen auch die Kastelruder Spatzen dann schon mal.
Das lässt sich nicht verhindern, ja. Das ist der Geschmack dann halt der Redaktion.
Da kommt in einer Stunde Kastelruder Spatzen oder Metallica. Also und Metallica. Das ist für Zuhörer durchaus was zum Aushalten.
Und wie gehst du ran, was bei der Vermittlung da von Inhalten? Worauf kommt es dir da an?
Inhalte sind erstmal das Thema Inklusion und Zusammenleben, Barrierefreiheit, was da alles passiert. In Heilbronn tut sich da auch einiges in den letzten Jahren. Und da haben wir Interviews eben mit den zuständigen Leuten, die das machen. Wir testen auch mal eine Haltestelle. Oder wir interviewen dann auch in Stuttgart entsprechende Leute vom Städtetag, die da was mit zu tun haben, und versuchen dann einfach unsere Fragen direkt anzugehen und unsere Fragen zu stellen. Manchmal bei Menschen mit einer geistigen Einschränkung sind die Fragen auch extrem spannend, finde ich. Es ist viel direktere Vorgehensweise und man kann auch besser fragen, weil auch mal eine Frage entschuldigt wird, die wir jetzt vielleicht nicht stellen dürften. Und deswegen ist die Situation auch für die Interviewten eine spannendere und auch eine entspanntere, weil sie da auch offener sind.
Wie kommst du an die Teilnehmenden? Weil viele Menschen mit Handicap sind ja auch in einem sehr engen Korsett des Alltags, wenn sie in irgendeiner Werkstatt arbeiten, plus Mobilität, plus, was weiß ich noch, irgendwelche Physio-Geschichten. Wie kommst du daran, auch dass die freigestellt werden dafür?
Das ist ganz banal gegangen über meinen Umzug von Tübingen nach Heilbronn. Da hat dann der Geschäftsführer des offenen Hilfen gesagt, toll, dass du kommst. Wir brauchen jemanden wie dich, der solche Dinge machen kann. Wir sind lang befreundet, er wusste es, was ich so mache. Und das sind ja schon die offenen Hilfen. Das heißt, es sind schon Menschen, die auch mehr Freizeit machen. Die organisieren auch viel Freizeit für die Menschen mit Handicap. Und dann haben die einfach auch mehr die Bezüge. Wir treffen uns abends, machen da unsere Interviewtrainings oder Radiogeschichten. Und dann gibt's eben, muss man, wenn man die Sendung hat, das ist klar, wir als freie Gruppe kriegen nicht die Wochenendzeiten, das ist ja auch klar, muss man einfach mal einen halben Tag oder einen Tag frei nehmen. Aber die haben ein bisschen mehr Urlaub als jetzt ein Arbeitnehmer, der jetzt kein Handicap hat. Und wem das wert ist, da einen Tag Urlaub zu nehmen, der macht da gerne mit. Und es sind schon 4-5 Leute, die das regelmäßig machen.
Und die Einrichtung steht da voll dahinter und stellt dementsprechend auch die Gelder zur Verfügung? Oder wo kommt der?
Ich werde dafür bezahlt. Da gibt es ein Projekt, das wurde beantragt und das läuft auch schon ein paar Jahre. Und da kommt dann das Geld für mich her. Und ansonsten helfen die auch bei Freistellungen, wenn es mal darum geht, sowas zu machen. Und ich meine, wenn jetzt die eine kommt und sagt zu ihrem Werkstattleiter, ich habe ein Interview mit dem Innenminister, dann sagt er auch nicht nein, ja. Weil der kommt aus Heilbronn, der Innenminister, und insofern würde das dann wieder rückwirkend auf die, der würde dann anrufen, hey, was? Also da laufen dann nicht schon auch viel persönliche Beziehungen. Ja.
Aber es ist ein Honorarjob, keine Festanstellung, oder?
Ich mache alles auf Honorarbasis, weil ich ungerne angestellt bin, das gebe ich zu. Dann bin ich mein eigener Herr und kann einfach so Dinge auch machen, wie mir jetzt nebenher eine Knöllchenausstellung ausdenken, wo alle sagen, überleg dir gut, was du in deiner Freizeit tust. Und so kann ich mir wirklich dann überlegen, was ich auch machen möchte.
Eine Patchwork-Existenz, ja?
So kann man gut sagen, ja.
Aber du hast genug Eisen im Feuer.
Passt.
Die rüberkommen. Was ist sonst noch so dabei?
Gedenkstättenpädagogik. Ich fahre regelmäßig nach Auschwitz, also einmal im Jahr, eine Woche. Früher waren es 10 Tage mit der Fachhochschule Esslingen. Und da mache ich also im Auschwitz. Ich war jetzt auch mit zusammen jetzt neuerdings mit der Diakonie. Ich habe da schon jahrelang gesagt, wir können es zusammen machen. Jetzt haben sie es einmal getestet, Menschen mit Handicap und FSJler zusammen. Und nach dem Pilotversuch hieß es, wir machen es nur noch so. Also da passen tolle Dinge zusammen. Und jetzt, wo das Thema auch immer mehr nachgefragt wird, dass Schülergruppen ja verstärkt Gedenkstätten besuchen sollten. Auschwitz würde ich gar nicht mal unbedingt zuraten. Das ist inzwischen ein Rummel. Das ist fast der Ballermann der Gedenkstätten. Was? Ja, ist so. Und deswegen würde ich da eher zu anderen Gedenkstätten raten. Aber das versuchen jetzt auch ein Kollege und ich zusammen aufzubauen. Wir machen das schon über 20 Jahre, diese Gedenkstättenarbeit. Und das ist also dann ein sehr ernster Kontrapunkt jetzt zu diesem leichten anderen.
Aber das ist auch eben Teil deiner Arbeit und da vermittelst du was genau dann? Worum geht es da?
Ich bediene mich da ganz einfach unserer Profession des Radiojournalisten. Das heißt, wir gehen da meist mit dem Aufnahmegerät hin. Wir machen dann Umfragen, Interviews und gucken erstmal alles an, kleine Reportagen. Weil ich denke, das Schwierige, was man sieht, kann man ganz gut verarbeiten, wenn man journalistisch rangeht. Das heißt, man kriegt alles mit. Macht dann aber was draus und wenn man abends ins Bett geht, dann ist es im Aufnahmegerät oder im Computer auf dem Schreibtisch und man kann besser schlafen. Also es ist eine relativ gute Methode, um das auch zu ertragen, wenn man eine ganze Woche in Auschwitz ist und kann dann eben hinterher auch eine Sendung drüber machen und dann auch davon erzählen. Und diese Radiosendungen sind irgendwie dann auch ein schöner Schlusspunkt von so einer Reise. Also das halte ich didaktisch für ein richtig gutes Mittel, um Auschwitz zu besuchen.
Und das funktioniert, da ziehen die Gruppen auch alle mit und machen dann auch die Sendung im Studio auch nochmal mit.
Völlig, ist sehr wichtig, ein sehr wichtiges Element. Nach der Sendung sind alle dann auch sehr froh, die Sache losgeworden zu sein und anderen davon zu erzählen zu haben und es in eine, sage ich mal, eine Form gebracht zu haben. Man kann ja auch schreiben drüber oder man könnte Videos drehen, wobei ich persönlich das mit den Videodrehen für schwieriger halte, weil sobald das Auge praktisch abgelenkt ist und aufs Filmen konzentriert ist, auch fotografieren, man das nicht mehr so aufnimmt, wenn man in Auschwitz ist. Also das Schreiben oder Radio- und Aufnahmegerät halte ich zumindest für die ersten 3 Tage fürs Geeignetere. Wenn man dann drin ist, dann kann man auch gut Videos machen.
Worüber sprechen die Jugendlichen dann, wenn es eben FSJler sind oder so auch? Was ist denen besonders wichtig?
Die sind oft eigentlich erstmal geschockt, weil sie sehr weit weg sind inzwischen von der Generation her. Dieses Thema, die sind erstmal sehr geschockt, weil dort auch eine, sage ich mal, die Gedenkstättenpädagogik, die jetzt dort inzwischen gemacht wird, die hat schon so ein bisschen die Keulenfunktion noch. Also die gehen sehr drastisch an das ganze Thema ran. Die hauen einfach mal den Hammer bei dieser Grundführung, packen den großen Hammer raus. Und ich glaube, es gab eine Methode, die wir zunächst gemacht haben, über 15 Jahre. Der Professor ist jetzt emeritiert, Professor Ritscher, und er hat gesagt, erstmal alle gehen mal durch und entwickeln Fragen. Und dann haben wir unsere Fragen, und aufgrund dieser Fragen, die Fragen der jungen Leute, die selber haben, machen wir dann die entsprechenden Führungen und passen diese Führungen an die Fragen an. Und ich fände, das ist eigentlich das genialere Konzept und würde uns weiterbringen. Und ich glaube, das Interesse ist auch größer, das so zu machen. Aber inzwischen muss man diese Führungen dort machen, weil, wie gesagt, das ist eine Industrie geworden, verdienen ja auch viel Geld. Und und ich finde es besser, nach den eigenen Fragen zu gehen, ja.
Industrie? Echt? Rummel? Sind das Wörter, die da...
Ich verwende die etwas provokativ. Ich habe mal, weil ich ein bisschen schräg bin, habe ich einfach mal auch eine Kamera aufgestellt in verschiedenen, also in Dachau, in Buchenwald, in Ravensbrück und so und in Auschwitz, nur den Eingang gefilmt. Also was passiert? Die hat nur den Eingang gefilmt, was passiert eine Viertelstunde lang. Und in Ravensbrück, da kam irgendwann, hat mein Gärtner reingeguckt kurz und dann wieder Kopf, da ging er wieder raus. Das heißt, eine Viertelstunde ist halt nichts passiert. In anderen Gedenkstätten kommt mal einer rein oder weniger oder mal eine Klasse. Und in Auschwitz geht es Tuschur, zack, 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 eine Gruppe nach der anderen, die geführt wird. Und da ist ein riesen Parkplatz und inzwischen Sicherheitskontrollen wie auf dem Flughafen. Auch sehr rigide. Es kostet keine Eintritt, das ist okay, aber es muss jeder eine Führung machen, die kostet natürlich. Und das ist einfach das, man würde jetzt sagen, es macht keinen Spaß, soll ihr keinen Spaß machen, ja. Aber das ist eine schlechte Situation, um, glaube ich, das Thema auch würdevoll aufzunehmen, ja.
Warum ballt sich das alles in Auschwitz? Ist klar, Auschwitz ist schon der Ort outstanding und da wurde am meisten
da liegt vernichtet. Krakau in der Nähe, ja, eine wunderschöne Stadt, und man nimmt dann Auschwitz noch mit. Ja, also da geht man kurz hin und hat halt Birkenau, man hat Auschwitz, das ist natürlich, also Auschwitz 1, Auschwitz 2, Stammlager und Birkenau, da kriegt man natürlich schon so richtig, und in Auschwitz muss man mal gewesen sein, dann rennt man morgens durch Auschwitz Stammlager, mittags rennt man durch Birkenau, macht diese Führungen und abends hat man dann alles gesehen, eigentlich hat man nichts kapiert, ist nur geschockt, ja, und die haben, also anfangs waren es, glaube ich, 300.000 Leute noch, die da jährlich gekommen sind. Wir konnten da morgens reingehen, in aller Ruhe uns frei bewegen. Wir durften auch, wenn schon zu war, nachts noch durchs Lager gehen und unsere Projekte machen. Und inzwischen ist es eben wirklich so, dass man Schlange stehen muss. Man wird kontrolliert, die Rucksäcke werden kontrolliert. Und man kriegt dann sogar so Einlasskarten, wann man rein darf zur Hochsaison. Es ist wirklich schwierig geworden.
Und deswegen versucht ihr jetzt umzudisponieren?
Wir machen es noch einmal. Also das haben wir es einmal zusammen gemacht, Diakonie. Und die Dame in der Diakonie sagt, ja, ihr geht es genauso wie mir. Und wir versuchen jetzt, nächstes Jahr gehen wir nochmal nach Auschwitz im März. Und dann möchten wir Buchenwald anbieten.
Und da kann man dann sein eigenes Konzept quasi auch anbinden? Oder das klärt ihr gerade, wie ihr...
Da können wir unser eigenes Konzept machen und können dann da praktisch, also ich persönlich habe eine Beziehung zu einem Buchenwald-Häftling, den ich kannte, und da kann man dann eben auch bessere Führungen machen. Und ich glaube, wenn man Geschichten erzählen kann und Menschen näher bringen kann über eine Biografie, das wird auch in Auschwitz gelehrt über Biografien, klar, weil da lernt man einfach mehr über, wie es da ist oder wie es war, in einem Lager zu sein. Aber ich denke, wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat und nicht so die, es ist international, in Auschwitz ist der Hammer, da sind Reisebusse aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, viele Israeli, logischerweise, klar, bei denen gehört es dazu.
Die müssen, einmal noch, gell?
Genau, die müssen, da kommt die Maschine angeflogen, die wartet, dann machen die Auschwitz-Birkenau und dann zack, abends fliegt die Maschine zurück. Was? Das ist Wahnsinn, oder auch, ich verstehe das natürlich auch, die Juden haben dann natürlich eine andere Beziehung dazu. Und die marschieren dann auch ein ins Lager. Da gibt es dann Militärs, die treffen sich und die marschieren dann immer ein. Die formieren sich, ja, und dann marschieren die rein und besetzen praktisch Auschwitz. Ich finde es blöd, aber ich kann es auch nachvollziehen. Für die ist es der späte Sieg und das muss man natürlich verstehen. Diese Wunde ist immens, ja.
Und was erlebst du auch? Hier sind ja immer wieder Diskussionen, hier Schlussstrichmentalität, so viel Zweiter Weltkrieg, so viel in der Schule und so weiter. Und da, dass Leute auch nichts mehr damit davon hören wollen. Kriegst du das manchmal mit auch, dass da so ein bisschen ein Widerwille auch da ist, wenn die Reise antreten? Und wie verändert sich das dann?
Ja, also dieser Widerwille ist durchaus da, aber ich argumentiere jetzt mal so, solange ein deutscher Polizist in Solothurn sich als Hitler beschimpfen lassen muss, ja, denke ich, können wir nicht hier einen Schlussstrich ziehen, weil die anderen ziehen keinen Schlussstrich, ja, können wir 10 Schlussstriche ziehen. Es gibt die nicht. Weltweit stehen wir als die ehemaligen Nazis da. Ja, also, und die anderen sind schon lang weitergegangen und sagen, wir machen euch ja keinen Vorwurf. Ihr könnt ja nichts dafür, aber es ist eure Geschichte. Und der müssen wir uns stellen. Und man kann ja gut, man kann eine Grenze in Deutschland ziehen, da können wir gerne so einen Schlussstrich ziehen. Ja, aber wir auf der ganzen Welt kontaktieren wir Menschen und alle haben immer das im Hinterkopf. Und wenn man die Hollywood-Filmindustrie anschaut, die Bösen haben oft noch so Helme, die stark an die deutsche Armee erinnern. Ja, also an die, dieses Narrativ wird weitergetragen. Und auch diese ganzen Computerspiele, die Ballerspiele, also da kommen die auch immer vor den Nazis. Das heißt, wir müssen da wirklich viel drüber wissen, um dann auch ernsthaft diskutieren zu können und zu sagen, ja, aber wir sind jetzt eine Demokratie und wir waren da, wir schauen uns das an. Also Schlussstrich ist eigentlich, würde ich mal sagen, eine ziemlich doofe Haltung, die überhaupt nichts blickt.
Aber nicht nur wegen Zuschreibungen von außen, sondern auch wegen Entwicklungen vielleicht, die jetzt gerade hier stattfinden. Was erlebst du da im Zusammenhang auch mit vielleicht solchen Sprüchen, dass da neu rechte Positionen vielleicht auch vertreten werden?
Wir hatten mal eine Neonazi dabei in dieser, also das war eine Gruppe Studierende, die mit einer Gruppe, einer anderen Gruppe gefahren ist, damit die Studierenden über 2 Semester lernen, selber solche Studienfahrten durchzuführen. Und ich war als Medienpädagoge dabei und dann war eben noch der Professor und dann noch einer von der Hochschule. Und da war ein Neonazi dabei und der hat auch ziemlich harte Parolen so gehabt und da waren jetzt eben die Situation so, dass es junge Männer waren, viele, und Studierende, also überwiegend Frauen, und die waren so 3 Jahre älter. International eine Brasilianerin, eine Kolumbianerin, eine Zypriotin, also ganz viele verschiedene Nationen. Und die Jungs waren ständig verliebt eigentlich in diese Mädchen. Es war ganz toll, aber es war klar, es gibt natürlich eine Grenze, da passiert nichts. Und diese jungen Frauen haben dann sogar, wir haben da ja übernachtet auch, haben einen Tanzkurs gemacht mit denen. Es ist ganz viel Persönliches passiert. Und dann kam dieser Neonazi, der, sein Problem war, dass er erstens stark sehbehindert war, relativ klein, rothaarig und gestottert hat. Ja, also vielleicht auch was, wo ich sage, naja, wollte sich auch wichtig tun als Neonazi. Vielleicht ist es ja auch böse gesagt ein Problem von vielen, die Neonazis sind, dass sie auch nicht angenommen werden und da eben ihre Gruppe finden. Und der wurde angenommen und die haben mit dem getanzt und er kam dann zurück und dann haben die aus der Einrichtung gesagt, zum Professor, ja, Herr Rütscher, was haben Sie mit dem gemacht? Sagt er, ich habe gar nichts gemacht, das war die Liebe. Und der hat komplett, dann, der war kein Neonazi mehr, der wurde einfach mal ernst genommen. Ja? Und er durfte so sein, wie er wirklich ist und hat ihn gelassen und es war toll. Also deswegen denke ich, dass ich es sehr schwierig finde, also es tut mir wirklich persönlich weh, was bei uns gerade passiert mit der AfD. Könnte ich mich furchtbar darüber aufregen, schlimmer als Knöllchen, ja. Und aber ich würde gerne, ich diskutiere auch auf Facebook gerne mit, also die jetzt natürlich nicht generiert sind, sondern mit echten rum und habe schon mal fast auch ein Treffen arrangiert mit jemandem, dann ist leider ein Freund reingekrätscht in die Diskussion und sagt, zu jemandem redet man gar nicht, dann war die Frau wieder vergrätzt. Also ich hätte sie gerade mit einer Gruppe zur Diskussion geholt.
Ja, das ist furchtbar, ja. Diskussionen in sozialen Netzwerken sind ja auch, eskalieren ja nochmal leichter, da nimmt man nochmal härtere Bandagen vielleicht auch. Ne,
immer ja, ich spreche immer dann mit Sie an, die Leute. Ich versuche da immer die Wortwahl klar zu regeln, also ja nicht aggressiv zu werden. Und ich sieze die Leute dann auch, das Quatsch in dem Netzwerk, aber das soll eine Wertschätzung auch sein.
Und tust dich im potenziellen Shitstorm aussetzen auch, ja?
Ja, manchmal kriegt man eins drüber, klar.
Aber das hältst du aus oder das ist dir wert?
Das ist mir wert und ich halte es auch aus, ja.
Medienpädagoge, Künstler, Ausstellungsmacher, was zählt sonst noch zu deinem Portfolio? Ja,
der Gedenkstättenpädagoge halt, aber das war's dann auch, genau. Man muss ja auch die Zeit haben, alles zu machen.
Und deine künstlerische Tätigkeit, wo du hast dein Figurentheater, deine Stadtsheriffs, die laufen, was ist sonst noch da dabei?
Also früher habe ich viel Kasper-Theater auch gemacht. Dann auch ein paar andere Stücke geschrieben im Vorstadttheater. So immer mal eher im kabarettistischen Bereich, so sind die da angesiedelt. Und dann entwickelt sich tatsächlich diese Knöllchengeschichte jetzt, also ich verändere die in Form, Größe, Funktion und bringe sie in den musealen Raum. Und da tut sich jetzt, hat sich innerhalb eines Jahres schon sehr viel getan. Und ich versuche das auch viel noch weiter zu entwickeln. Ja, ich sammle gerade auch diese geschredderten Knöllchen, die dann da im Theater sind, und guck mal, was ich mit denen mache. Ja.
Jetzt war sie in Heilbronn, in Tübingen ist sie jetzt zu sehen. Wo könnte die noch überall hinwandern, die Ausstellung? Das ist eine Wanderausstellung, Knöllchen-Wanderausstellung, ja.
Also ich habe schon gedacht, damals in Heilbronn dachte ich, naja, wenn die in Béziers ein bisschen clever sind, können wir sie auch nach Béziers bringen oder so. Vielleicht haben die ja Lust, aber die hatten keine Lust in Béziers. Denen war das Thema zu ernst, dass man damit lustig umgehen kann. Jetzt das Kulturamt in Tübingen, die haben auch ganz früh schon, als die ersten Kontakte waren, gesagt, man könnte überlegen, ob man das auch in Aix-en-Provence macht, diese Ausstellung. Und jetzt ist in der Tat, jetzt im September wollen wir anfangen zu reden, ob wir nächstes Jahr zum Europatag in Aix-en-Provence so eine Knöllchenausstellung macht und auch das Thema Ordnung ein bisschen deutsch-französisch diskutiert.
Und Städte partnerschaftlich verbindet.
Genau.
Perugia eventuell auch.
Perugia war natürlich dieses Jahr auch geplant, aber durch die finanzielle Situation in Perugia ist es so, dass die wohl tatsächlich, wenn sie auf der Stadt unterwegs sind, in der Stadt unterwegs sind, Knöllchen schreiben, dass die brutal angegangen werden. Und Frau Heuler vom Kulturamt hat gesagt, also Herr Kaiser, die würden es gerne machen, ihre Ausstellung, sehr gerne, aber nicht dieses Jahr. Die allgemeine Situation in der Stadt ist so, dass es in Perugia gerade nicht geht.
Sonst, dann würden da auch, wurde die Ausstellung gesprengt, womöglich?
Ja, weiß nicht, wie schlimm, aber die hätten, glaube ich, keine Lust drauf gehabt, die Bürger das Thema lustig anzupacken.
Aber hier haben alle mitgelacht. Oder gab es ja auch schon kritische Stimmen zur Ausstellung?
Also ich hatte vor vielen Jahren, als wir mal die Knöllchen angefangen haben zu sammeln, das ist jetzt 10 Jahre her, ging es darum, mal das erste Knöllchenmuseum in Deutschland zu machen. Und dann gab es einen Leserbrief von irgendjemand, der gesagt hat, das stimmt alles überhaupt nicht, es gäbe schon eins in Husum. Und er hat dann eben auch im Internet recherchiert, war aber eine Fake-Geschichte, das war eine ironische Sache, da gibt es natürlich kein Knöllchenmuseum. Und der hat sich irgendwie abgekotzt über das Thema, aber das ist 10 Jahre her. Und bisher habe ich eigentlich nur echt gute Resonanz bekommen. Ja, eigentlich so, niemand hat sich darüber aufgeregt. Es ist eher spannend, wenn man Leute trifft und spricht sie darauf an. Die erste Geschichte, also wie diesen Pfarrer, den ich da zitiere, der sagt, Knöllchen, ja, ich habe in Oberstenfeld ein Knöllchen bekommen, weil ich auf der falschen Straße Seite parkt habe. Und das Punkt ist tatsächlich, er fühlte sich, also er ist so ein kleiner Dorfpfarrer, er fühlte sich echt angepisst. Ja? Wie kann man dem evangelischen Pfarrer ein Knöllchen geben? Geht doch gar nicht. Also sowas dann, das schon.
Die Kirche steht auch über dem Gesetz manchmal dann, ja. Wie sieht es denn aus mit verschiedenen Grafiken? Gibt es da künstlerische Ambitionen? Sehen Knöllchen immer gleich aus? Sicher auch nicht, oder?
Also wie gesagt, es soll jetzt ein bisschen Origami mitgemacht werden mit den Knöllchen, dass wir die da in die Richtung geben. Jetzt bei Karikaturen oder sowas, sowas überlasse ich dann tatsächlich gerne dem Tagblatt, Herrn Buchegger. Habe ich natürlich auch eine Karikatur gekauft von ihm und habe mit ihm auch jetzt im Vorfeld über der Ausstellung gesprochen drüber, aber es ist so, im Rathaus im Theater haben wir leider keinen Platz, die zu hängen, und weil es doch sehr klein ist, da waren unsere Sachen genug, und im Rathaus wollte ich jetzt keine hängen, wenn keine Aufsicht da ist, sonst wären Herrn Buchegers Grafiken nicht mehr, sondern weniger, aber mit ihm habe ich natürlich gesprochen drüber. Ansonsten sie in zweidimensionale Form zu bringen, auch wieder zurückzuführen, da gibt es schon Ideen, ja. Also zum Beispiel die Knöllchen, die Frau Abogast ins Publikum geworfen hat, die wurden sofort natürlich gerahmt mit einem Foto von ihr, und das Ganze heißt jetzt Grußwort 2018, genau.
Also da ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja, die Knöllchen gedeihen immer weiter mit jetzt auch mit den Geschichten, die noch gesammelt werden. Dann lässt sich die Ausstellung erweitern und herumreisen. Was kostet denn eigentlich, so eine Ausstellung aufzuziehen? Kann man das überhaupt kosten?
Ich habe es noch nicht nachgerechnet, gebe ich ehrlich zu. Ich habe es besser noch nicht nachgerechnet. Meine Frau wartet jetzt darauf, wenn wir mal die Ausstellung fertig haben, machen wir Kassensturz. Aber da habe ich jetzt schon einige tausend Euro reingesteckt. Also mit beiden Ausstellungen zusammen sind wir schon fast bei 10.000 Euro oder so.
Was rechnest du alles rein? Auch die Reisen quasi?
Die Reisen kosten Geld, ja, das ist klar. Ich bin ja dann unterwegs. Dann muss man eben ich habe ein super Plakat, finde ich. Das ist die Grafikerin, das habe ich professionell machen lassen, eine Grafikerin in Berlin. Dann manche Dinge werden einfach immer wertiger gestaltet. Also dieser Spruch, Herr Alter, wo ist dein Problem? Ja. das ist natürlich jetzt auch als Straßenschild gemacht, das kostet natürlich alles Geld. Und ich möchte jetzt eben, dass irgendwann nichts mehr laminiert ist und rumhängt, sondern alles wirklich schön wertig ist und dann die ganzen Sachen auch sich gut anfühlen. Und die Knöllchen können durchaus auch mal noch eine andere, mit Kartenstahlknöllchen, was weiß ich, muss ich mal gucken, was man machen kann, ja, und die Größe. Da kann noch viel passieren. Also der kreative Prozess, der läuft. Der ist echt klasse.
Bildhauer, 3D, Skulpturen.
Alles denkbar. Videos natürlich, also Videoinstallationen darüber. Da arbeite ich jetzt gerade schon dran, ja.
Gibt es Zuschüsse?
Die Stadt Tübingen, also ich habe es erstmal, die ersten beiden Versuche waren für mich klar, die zahle ich komplett. Freundlicherweise hat dann die Frau Heuler angerufen und es war total nett, habe ich sehr gefreut. Also sie haben ja nicht nachgefragt, aber sie kriegen von uns einen Reisekostenzuschuss für Aix-en-Provence. Das fand ich total nett. In Heilbronn, da habe ich es dann so gemacht, dass ich mir den Bürgerpreis beworben habe und habe dann 1.000 Euro bekommen und den Bürgerpreis. Ist natürlich schön, hat es aber nicht gedeckt, aber immerhin. Also und jetzt mit Aix-en-Provence kann man vielleicht über das deutsch-französische Jugendwerk oder da, dass es dann auch um Geld geht. Und wenn ich nach Baden-Baden gehe, das ist der nächste Ort, wo ich jetzt verhandle ab September, da ist jetzt einfach der Punkt, ich kann es mir nur noch leisten, wenn ich auch was dafür kriege.
Wenn die Galerie oder das Museum oder so
dann genau
die Ausgaben deckt. Sehr schön. Samstag und Sonntag, Lovely Rita, Ordnung muss sein, Knöllchen, Kunst und Couchgespräche, 11 bis 17 Uhr. So war es. Im Vorstadttheater. Und abends dann einfach lockeres
beisammen sein. Komm, mit Glas Wein, halt nicht mehr nach 23 Uhr vielleicht, irgendwann schlafe ich danach.
Aber dann verbringst du deine Wochenenden gerade in der Ausstellung.
Das ist ganz witzig. Da kommen Freunde abends vorbei, die ich schon 7 Jahre nicht mehr gesehen habe. So, jetzt bist du mal in Tübingen. Dann hocken wir da gemütlich in der Ausstellung und kann was trinken oder geht natürlich auch raus, wenn es dann zu heiß wird.
Vielen Dank, Uwe Kaiser. Schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich.
Toi, toi, toi für alle weiteren Projekte und natürlich auch für die Lovely Rita Ausstellung. Jetzt gibt es nochmal einen Song zum Thema Politesse. Ja, der Roland Kaiser, hast du gesagt, macht ein Friedensangebot an Lisa Marie, ist dann quasi die Lovely Rita. Aber vorher sagen wir noch Danke fürs Zuhören.